Wenn wir noch im letzten Jahr Eigenkapital von 20% aufwenden mussten, dann ist es sind das in diesem Jahr 40% Eigenkapital. Wenn wir im letzten Jahr in guten Lagen ohne Vorvermietungsquoten finanzieren konnten, ist es dieses Jahr nicht mehr möglich. Die Banken verlangen bis 50-60% Vorvermietung, um eine Finanzierung rauszulegen. Die, die jetzt im Homeoffice sitzen, die werden natürlich irgendwann zu ihrem Arbeitgeber kommen und sagen, Mensch, ich halte dir hier ein Büro vor, bitte übernimm doch die Miete und vielleicht auch noch die Stromkosten und etc. Da frage ich mich, wenn dann das so kommt, und die Diskussion ist ja auch schon da, da frage ich mich, was der Arbeitgeber, welchen Vorteil der Arbeitgeber hat, wenn er seine Leute im Homeoffice belässt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von W&R Immocom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Dieter Becken ist einer der Großen in der deutschen Entwicklerszene und eine klassische deutsche Unternehmerfigur. Als Maurer gestartet und nebenbei in der Abendschule Abitur gemacht, Architektur und Ingenieurwissenschaften studiert, hat er über 43 Jahre, also seit 1978, einen der größten deutschen Projektentwickler aufgebaut. Der Vorteil einer solchen Erfahrung: Dieter Becken hat schon diverse Zyklen wie Moden kommen und gehen sehen. Er hat deshalb ein gutes Gefühl dafür, was ein Hype sein könnte, auch zu Corona-Zeiten, und wie lange ein Zyklus, auch ein Krisenzyklus und auch dieser beginnende, dauern wird. Gleichzeitig expandiert die Becken-Gruppe kontinuierlich in neue Geschäftsfelder, seien es innovative Finanzierungskonstrukte oder der Gang in neue Marktsegmente. Es lohnt sich also, bei Dieter Becken gut zuzuhören. In diesem Sinne viel Spaß und Erkenntnis im folgenden Podcast. Ah, und bevor wir einsteigen, noch zwei Tipps. Und zwar am 12. November gibt es den Thüringer Immobilienkongress in Erfurt von Immocom. Wir haben mit der Messe Erfurt ein super, super safes Hygienekonzept abgestimmt und können uns deshalb dort treffen. Und am 17. November findet dann der Immobilienkongress Ruhr im Dortmunder U statt, auch hier mit dem entsprechenden Hygienekonzept. Beides mit hochkarätigen Referenten auf jeweils zwei parallelen Panels. Wirklich, wirklich, wirklich viel Stoff. Und natürlich haben beide Kongresse aktuell begrenzte Kartenkontingente. Deshalb gibt es all das natürlich auch digital. Infos und Tickets dazu unter www.immocom.com. Und jetzt zu Dieter Becken. Herr Becken, vielen Dank für dieses Gespräch heute hier in Hamburg mit dem wunderschönen Blick über die Alster. Sie waren unlängst bei uns auf dem Hamburger Immobilienkongress zum Gast und Sie sagten 2020, ja, das beste Jahr in der Geschichte Ihrer Gruppe. Aber gleichzeitig sagten Sie auch, das, was uns jetzt widerfährt, Corona, wirtschaftliche Einschränkungen, das merken wir erst in 2-3 Jahren. Wieso?
Warum? Weil wir eben die Projekte, die wir dieses Jahr in 2020 realisiert haben, vor 3 Jahren angefangen haben zu planen, zu realisieren, zu bauen und letztendlich auch zu verkaufen. Jetzt werden sie geclosed, das heißt, die verkauften Immobilien gehen jetzt an die zukünftigen Eigentümer über und das Geld fließt in diesem Jahr. Und das war ein sehr, sehr gutes Jahr vor 3 Jahren. Und führt dazu, dass wir in diesem Jahr das beste Ergebnis seit Bestehen der Firma machen.
Aber aus welcher Richtung kommen die Zweifel? Aus welcher Richtung kommt Ihre kritische Einschätzung, dass es in 2-3 Jahren nicht mehr so läuft?
Das ist relativ leicht. Was wir erfahren, ist eine große Unsicherheit im Markt. Mieter ziehen ihre Mietgesuche zurück. Wir kaufen keine Grundstücke. Und wenn wir keine Grundstücke kaufen, wenn wir keine Häuser vermieten, keine Häuser bauen, dann werden wir auch keine in 3 Jahren verkaufen. Deswegen werden wir ziemlich genau in 3 Jahren kein so gutes Ergebnis schreiben wie in diesem Jahr. Das wird deutlich schlechter werden.
Über welche Einbrüche reden wir prozentual geschätzt bei der Vermietung?
Bei der Vermietung sind die öffentlichen Mieter sind nach wie vor da. Vielleicht schicke ich das mal voraus. Aber ich nenne die jetzt mal privaten Mieter, Firmen, Konzerne. Große Mietgesuche haben sich zu 100% zurückgezogen.
Zu 100%? Reine Vorsicht oder ist das eigentlich das Ergebnis schon des längeren wirtschaftlichen schwierigen Prozesses?
Sowohl als auch. Also der wirtschaftliche Prozess hat sich im letzten Jahr schon angedeutet, dass der schlechter wird, dass wir also einen Abschwung gerade in Sachen Immobilien bekommen werden. Das war schon zu erkennen. Jetzt kommt hinzu die Unsicherheit, Corona, die Vorsicht kommt hinzu, man spart, man sammelt, hortet Liquidität, so will ich das ruhig mal sagen, wartet ab. Und das ist der Grund, warum die Mieter zurzeit nicht zur Verfügung stehen.
Aber könnte man doch jetzt sagen, Herr Becken, naja, also in 2-3 Jahren ist der Spuk vorbei. Mal salopp gesagt, als mutiger Entwickler geht man jetzt voran und handelt antizyklisch und ist dann umso erfolgreicher.
Ja, also ich bin ja jemand, der schon mehrere Zyklen mitgemacht hat, mehrere Rezessionen erlebt hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich auch dieses Mal der Markt nicht in 1-2 Jahren verbessern wird, also besser sein wird. Sondern ich glaube schon, dass wir erleben werden, dass wir einen Markteinbruch bekommen, der einen Zyklus hat von etwa 3 bis 5 Jahren. Ich glaube, dass wir erst in 5 Jahren wieder so weit sind, dass wir also vermieten wie im letzten Jahr, verkaufen wie im letzten Jahr. Ich bin da eigentlich sehr sicher. Das sind auch meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und ich richte die Firma auch danach aus.
Wie reagiert denn die Finanzierungsseite eigentlich augenblicklich auf die Lage?
Eine sehr, sehr gute Frage in diesem Zusammenhang. Da konnten wir schon im letzten Jahr feststellen, dass die Finanzierungsseite sich sehr zurückzieht, dass also die Konditionen, die Vorlagen, die Bedingungen für eine Finanzierung sich dramatisch verändert haben. Im letzten Jahr hörten wir, dass also das Eigenkapital erhöht werden soll, dass zum Beispiel die Vorvermietungsquoten erhöht werden soll. Das hat sich jetzt realisiert, ist umgesetzt. Im Gegenteil, das ist noch mal mehr geworden, wenn wir noch im letzten Jahr Eigenkapital von 20% aufwenden mussten, dann sind es in diesem Jahr 40% Eigenkapital. Wenn wir im letzten Jahr in guten Lagen ohne Vorvermietungsquoten finanzieren konnten, ist es dieses Jahr nicht mehr möglich. Die Banken verlangen bis 50-60% Vorvermietung, um eine Finanzierung rauszulegen.
Und wir reden da über eine Core,
Wir reden über Core-Immobilien. Also auch in allerbesten Lagen sind die Banken sehr restriktiv geworden.
Nun hat man ja den Eindruck, dass Sie diese Situation schon ein Stück weit antizipiert haben. Sie haben mit Ihrem Haus schon vor einem Jahr, glaube ich, einen Mezzanin-Debt-Fonds aufgelegt. Wie funktioniert so ein Fonds?
Es ist so, dass dieser Fonds so kreiert ist, dass institutionelle Anleger in diesen Fonds einzahlen können. Sie werden am Projektergebnis beteiligt. Dieser Fonds steht nur mir zur Verfügung, so dass ich mein Eigenkapital sehr reduzieren kann. Ich bin aber nach wie vor auch mit privatem Eigenkapital in den Projekten drin. Das ist eine gute Entwicklung für unsere Firma. Wir sind also immer noch sehr gut mit Kapital, mit Eigenkapital ausgestattet und können jederzeit, wenn die Marktlage sich ändert, auch hier auf Eigenkapital zurückgreifen und auch größere Immobilien realisieren.
Sind Sie auch in der Lage, über ähnliche Konstrukte den Anteil an Finanzierung zu organisieren, den bisher die Banken abgedeckt haben?
Soweit sind wir noch nicht. Aber auch da gibt es Überlegungen, ob wir eben auch den ersten Rang im Rahmen eines Fonds konstruieren, strukturieren können, also institutionelles Geld sammeln können, dann erstrangig ausreichen können, besichert in den Grundstücken, dann im zweiten Schritt unseren Eigenkapitalfonds bitten, einzusteigen in die Immobilie oder die Immobilie mitzufinanzieren. Es ist ja nichts anderes. Nach wie vor bleibe ich bzw. meine Familie mit einem Resteigenkapital in diesen Projekten beteiligt.
Aber strukturell bedeutet es doch, dass die klassische Bankenfinanzierung immer mehr vom Markt verschwindet, oder?
Ganz genau das könnten die Folge sein der Probleme, die Banken seit vielen, vielen Jahren haben, die sie anscheinend nicht gelöst kriegen. Ich glaube schon daran, dass sich die Bankenwelt verändern wird, dass sich die Kreditaufnahme für Immobilien verändert wird, und zwar genau in die Richtung, wie wir es hier eben gerade angesprochen haben, auch Fremdkapital. Ich nenne das jetzt mal Fremdkapital. Vielleicht muss hier ein anderer Begriff her, wird selbst organisiert, privat organisiert, wenn Sie so wollen, das Eigenkapital ebenso. Und dann sieht die Finanzierungswelt aus Bankensicht ganz, ganz anders aus.
Aber das Geld ist ja im Prinzip da am Markt.
Das Geld ist da. Große institutionelle Anleger haben sehr, sehr viel Geld, das sie anlegen möchten. Da erwarten sie gute Konditionen natürlich. Sie wollen sichere Anlagen. Wenn das ein privater Projektentwickler bieten kann, dann bekommt er dieses Geld auch.
Und sagen Sie, Ihr erster Fonds, das lässt sich ja alles nachlesen, hat tatsächlich einen internen Zins von 12% geschafft. Das ist ja schon eine ganz ordentliche Angelegenheit.
Unser erster Fonds hat einen Zins von 12% versprochen und tatsächlich abgerechnet etwa 20%. Wow. Nicht ganz 20%. Das ist aber der wirklich guten Immobilienentwicklung der letzten Jahre geschuldet. Das kann man für die Zukunft definitiv nicht versprechen. Das wird sich sicherlich wieder auf 12%, vielleicht auch auf 1-2% abgezinst, also nach unten entwickeln. Das werden wir vielleicht irgendwie 10, 11, 12% werden für die Zukunft, aber immer noch sehr viel Geld.
Das ist eine stolze Summe. Wie viel Geld müsste ich mitbringen, wenn ich jetzt sage, das hört sich gut an, Herr Becken, ich wäre gern dabei. Wie viel ist man dabei bei Ihrem Fonds?
Naja, also wir suchen institutionelle Anleger, professionelle Anleger, nennt sich das, glaube ich, hier im Sprachgebrauch. Wir nehmen Geld ab 5 Millionen Euro, haben aber nur einen einzigen Anleger mit 5 Millionen. Die meisten liegen irgendwo bei 20 und 30 Millionen.
Okay, sind Sie da schon ein Stück weit, ich sag mal, First Mover in dieser Situation, oder ist es jetzt mittlerweile ein gängiges Instrument?
Also mir ist kein anderes Instrument bekannt. Ich glaube schon, dass wir hier die Ersten sind, die hier so in den Markt gegangen sind. Wir statten auch gerade den zweiten Fonds mit Geld aus, sind jetzt auch schon, wenn Sie so wollen, in der zweiten Generation. Wir legen also jetzt zum zweiten Mal Geld aus diesem Fonds an, und ich habe da ein gutes Gefühl.
Welches Volumen hat so ein Fonds?
Der erste hatte 35 Millionen Euro und der jetzige wird etwa 80 Millionen haben. Wir sind jetzt bei 70 Millionen. In den nächsten Tagen werden sicherlich noch 10 Millionen zugesagt, also bei 80 Millionen. Dann machen wir auch Schluss, denn dieses Geld müssen wir ja auch anlegen.
Okay, aber das sind Mezzaninfonds quasi, die
das ist, EK, das, oder? Ich nenne das immer Eigenkapitalfonds, ist aber nicht richtig. Es ist ein Debtfonds, der eigenkapitalähnliche Kriterien hat.
Generell von der Investorenseite, welche Trends nehmen Sie aktuell wahr? Was ist nachgefragt? Wie verhalten sich die Investoren? Werden die vorsichtiger? Wo werden sie nicht vorsichtig? Wie schätzen Sie die Situation ein?
Also der Endinvestor in Bezug auf Ankauf von Immobilien, also er will Geld in Immobilien anlegen, dann stelle ich fest, wenn man Gewerbeimmobilien hat, also Büroimmobilien, die sehr gut vermietet sind, mit sehr guten Mietern, in vernünftigen Lagen, mit langen Mietverträgen, kriegen sie heute noch absolute Spitzenpreise. Sie kriegen tatsächlich heute höhere Preise als vor der Corona-Zeit, wenn sie diese Immobilien haben, wie ich sie hier eben gerade beschrieben habe. Andersrum gesagt, wenn sie Immobilien haben in schlechteren Lagen, halb vermietet oder vielleicht gar nicht vermietet, Mieter nicht die Bonität haben, die diese Anleger nutzen, dann haben sich die Preise extrem reduziert.
Über welche Faktoren reden wir im einen wie im anderen Fall?
In dem ersten Fall, den ich gerade vorgestellt habe, reden wir über Faktoren um 35-fach der Jahresnettomiete. Ich bin jetzt mal ganz mutig zu sagen, für den anderen Fall finden Sie gar keine Investoren.
Oh, das sind ja interessante Aussichten. Haben Sie den Eindruck, dass die Immobilien als Beimischung in den Portfolien steigen?
Ja, den Eindruck habe ich, weil es unglaublich schwer ist, Geld mit vernünftigen Renditen anzulegen. Die Immobilie ist aus meiner Sicht die einzige Anlageform, in der es noch Renditen um 3, 4, 5 Prozent geben kann. In anderen Bereichen, in anderen Assetklassen sehe ich diese Renditen nicht.
Und wenn wir jetzt mal auf den Gewerbemarkt gucken, wie sieht die Strategie, die Planung jetzt für Sie in den nächsten Jahren aus in der Projektentwicklung Gewerbeimmobilien?
Für mich ist es so, dass ich gerade in Bezug auf Gewerbeimmobilien, das hatte ich im Eingang schon gesagt, sehr vorsichtig sein werde. Ich werde meine eingekauften Grundstücke so behandeln, als dass ich ein Baurecht erlangen will und ich auf Mieter warte und erst dann mit denen anfange, diese Immobilien zu errichten. Das können wir uns auch leisten, das ist kalkuliert. Wir suchen andere Produkte, die wir im Auge haben, die wir jetzt entwickeln, die auch in diesen Zeiten sehr gut gehen werden. Das sind Wohnprodukte und Produkte in Bezug auf Food-Retail-Produkte. Also der klassische Supermarkt in Mittelstädten, in B-Städten dieser Republik, die werden wir einsammeln, werden diese Produkte aufwerten, indem wir Mietverträge neu verhandeln, indem wir die Immobilie wieder instand setzen, sie dann in ein Fondsprodukt bündeln und an institutionelle Anleger verkaufen.
Was macht Sie in Bezug auf diese Retail-Objekte so optimistisch?
Wir haben ein Gutachten, in dem wir sehr schön nachlesen konnten, wer die Gewinner und die Verlierer der Corona-Krise waren. Und die Gewinner der Corona-Krise, ich kürze das jetzt mal ein wenig ab, die Gewinner der Corona-Krise war der Supermarkt. Die Umsätze in diesen Märkten sind gestiegen. Es gab keinerlei Einbrüche. Und es ist so, dass nach wie vor die Nachfrage in diesen Märkten einzukaufen sehr groß ist. Da ist es auch nicht so wie in anderen Einzelhandelsbereichen, dass Bringdienste ein Markt oder ein Ladengeschäft in diesem Bereich überflüssig macht. In anderen Bereichen ist das so, aber bei den Supermärkten ist es so nicht. Der Mensch geht immer noch in den Markt und kauft sein Bedürfnis, das er hat, ein.
Und dann gehen Sie in die kleine Gemeinde mit 1000 Einwohnern, die einen kleinen Supermarkt hat und auch der ist in Ihrem Zielfokus sozusagen.
Also bei 1000 Einwohner eher nicht. Er sollte schon 10.000 Einwohner haben und mehr, das muss man sagen. Sowas kann man ganz gut berechnen. Da helfen uns natürlich auch die Mieter dieser Märkte, die sehr genau berechnen können, wann sich an welcher Stelle ein Markt lohnt. Und dieses Wissen zapfen wir natürlich an und kaufen genau in diesen Lagen, die nachgefragt werden.
Nun haben wir hier eine stabile Entwicklung offensichtlich. Wir hatten beim Hamburger Immobilienkongress mit einer ähnlich schönen Aussicht wie aus Ihrer Firmenzentrale den Blick auf das IBM-Haus. Und wir hatten so eine kleine Diskussion auf dem Podium, als es darum ging, wird der Büromarkt durch diese Pandemie nachhaltig verändert? Alle Welt redet davon, dass Homeoffice die Flächen killt. Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung?
Ja, ich hatte ja schon auf diesem Kongress angedeutet, dass ich das ein wenig anders sehe. Ich kann das auch ganz gut begründen. Ich habe vor 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren für IBM ein Hochhaus gebaut am Berliner Tor, das davon ausgegangen ist, dass IBM seine Mitarbeiter ins Homeoffice schickt und man sich dann einmal in der Woche alle 14 Tage in diesem Gebäude trifft und sich austauscht und bürobedingte Dinge abwickelt. Das ganze Modell wurde nach 5 Jahren zurückgedreht. Man hat dann wieder ein klassisches Büro gebaut, die Leute aus dem Homeoffice zurückgehalten. Warum hat man das gemacht? Man hat dann festgestellt, dass es doch so ist, dass man sich nicht mehr ausgetauscht hat. Homeoffice, man sitzt alleine in seinem Homeoffice, hat keine Möglichkeiten, mit einem Kollegen sich kurz auszutauschen, Wissen aufzunehmen, weiterzugeben, die Prozesse schneller zu machen. All das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir drehen das wieder zurück. Und das wird nach meinem Dafürhalten auch in dieser Phase so geschehen. Das dauert halt 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre, bis das erkannt wird. Außerdem wird es so sein, die jetzt im Homeoffice sitzen, die werden natürlich irgendwann zu ihrem Arbeitgeber kommen und sagen, Mensch, ich halte dir hier ein Büro vor, bitte übernimm doch die Miete und vielleicht auch noch die Stromkosten und etc. Da frage ich mich, wenn dann das so kommt, und die Diskussion ist ja auch schon da, da frage ich mich, was der Arbeitgeber, welchen Vorteil der Arbeitgeber hat, wenn er seine Leute im Homeoffice belässt, er dort die Miete bezahlt, aber auf den Austausch, auf dieses schnelle Handeln verzichten muss. Ich glaube, dass sich das wieder umkehren wird.
Im Zuge dieser Diskussion mit dem Homeoffice ist ja auch die Frage, welche Formen von Wohnen werden wir sehen. Insgesamt ist Wohnen sicherlich ein Gewinner oder ein stabiler Faktor in dieser ganzen Situation. Und ich habe gelesen, in München sind Sie auch unterwegs mit einer Entwicklung. Am Nockherberg verkaufen Sie Wohnungen für 27.000 Euro den Quadratmeter. Ist das normal? Geht das so weiter? Das ist ja schon eine stolze Zahl, Herr Becken.
Ja, das muss ich jetzt erstmal richtigstellen. Also ich freue mich immer, wenn ich das höre, dass mir dann vorgehalten wird, da baue ich für 27.000 Euro. Verkaufe ich für 27.000 Euro Wohnungen pro Quadratmeter, das muss ich noch dazu sagen. Das ist bei weitem nicht so. Okay. Ja,
aber die Süddeutsche hat es geschrieben.
Ja, die Süddeutsche hat es geschrieben, das ist richtig. Ja, es ist auch so. Es gibt 3-4 Wohnungen, die tatsächlich 27.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Das sind Penthäuser, wie es sie zum zweiten Mal in Deutschland nicht gibt. Sie müssen sich das so vorstellen: Nockherberg, ein Berg, auf dem wir bauen. Aus diesen Penthäusern kann man über ganz München schauen. Und wenn man dann die andere Seite, aus der anderen Seite der Wohnung schaut, schaut man in die Alpen hinein. Man hat einen Rundumblick, der so genial ist, dass dort diese 27.000 sicherlich gerechtfertigt sind. Aber der Durchschnitt dieser Wohnungspreise ist ein ganz anderer, der ist deutlich niedriger.
Okay, wo liegt der?
Der liegt etwa bei 16.000 Euro.
Ja, auch immer noch. Aber wie viel mussten Sie für das Grundstück zahlen auf Quadratmeter, so unter uns?
Na, das dürften etwa 6.000, 7.000 Euro gewesen sein.
Aber Fakt ist ja tatsächlich, das illustriert ja bloß ein Problem, was wir haben in Deutschland. Ja. In den großen Metropolen ist die Nachfrage tatsächlich so groß, dass Preise wie diese gehen, dass Grundstückspreise wie diese gehen. Und die Politik und viele Menschen beklagen das Fehlen von Mieten mit niedrigen Mieten. Ist das überhaupt mit sozialem Wohnungsbau zu lösen, so ein Problem? Ist es überhaupt zu lösen?
Es ist zu lösen. Auch zur Klarstellung, Nockherberg, weil wir schon dabei waren. Auch da wird sozialer Wohnungsbau gemacht.
Also wie sind da neben den 16.000, dann zieht Hugo Müller ein, der bei DHL arbeitet. Und
So ist es. Das ist ja auch kein Problem, denke ich. Also der Nockherberg ist ganz klassisch von der Nutzung so aufgeteilt, dass ein Drittel sozialer Wohnungsbau ist, das zweite Drittel normaler Mietwohnungsbau und eben ein anderes Drittel eben Eigentumswohnungen. Das ist ein Nutzungskonzept, das wir in ganz Deutschland vorfinden, das sich nach meinem Dafürhalten auch bewährt hat. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man die Wohnungsnot mit sozialem Wohnungsbau lösen? Ja, ein ganz klares Ja. Man kann sie mit sozialem Wohnungsbau lösen, aber auch mit bezahlbarem Mietwohnungsbau, wenn man ihn dann bauen kann. Das Problem ist, dass es keine Grundstücke gibt im privaten Markt. Also als Projektentwickler kann ich keinen Privaten ansprechen und sagen, verkauf mir bitte ein Grundstück für 500 Euro den Quadratmeter Netto-Nutzfläche, damit ich hier sozialen Wohnungsbau machen kann. Das Grundstück wird er mir nicht verkaufen. Und hier ist der Staat gefragt. Der Staat ist der größte Grundstückseigentümer in Deutschland, in den Städten, in den Gemeinden, in den Ländern. Der Staat muss Grundstücke zur Verfügung stellen, auf denen Investoren sozialen Wohnungsbau bauen können. Natürlich muss der Investor verpflichtet werden für die nächsten 20, 30, 40 und ich bin sogar bereit, 50 und 60 Jahre ins Spiel zu bringen, sozialen Wohnungsbau anzubieten. Und das in einem städtebaulichen Vertrag festgelegt, so müsste es machbar sein. Leider ist das sehr, sehr oft nicht der Fall. Die Gemeinden, die Städte, die Länder verkaufen ihre Grundstücke nach Höchstpreisgeboten. Und da ist eben sozialer Wohnungsbau nicht möglich.
Ist das überall in Deutschland so? Oder?
Also mir ist es noch nie passiert, dass ich in einer Stadt ein Angebot bekommen habe, wo gesagt wird, hier ist ein Grundstück, zahl dafür 500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und mach sozialen Wohnungsbau. Das ist mir in den letzten 43 Jahren nicht passiert.
Aber wenn wir das mal zu Ende denken, unsere Städte sind, viele von den Städten, schon ziemlich hoch verdichtet. Ja, und irgendwann ist doch schlicht und ergreifend einfach mal physisch Schluss mit Grundstücken in der Stadt. Ja. Und dann steigt die Nachfrage, sie ist immer noch da, und dann steigt der Preis.
Ja, man kann dem entgegenwirken. Was kann man machen? Also wenn man nicht die Städte nicht in die Höhe entwickeln will, das ist ja auch so eine Forderung, die immer wieder da ist, Verdichtung. Ich habe auch noch nie erlebt, dass eine tatsächliche Verdichtung von den Städten erlaubt wurde. So, also gibt es nur eine Möglichkeit, in die Breite zu gehen. Und in die Breite kann man gehen, nach meinem Dafürhalten. Dann geht man halt über die Stadtgrenzen hinaus und heilt eben das Ganze über Infrastruktur. Ich kann doch am Stadtrand bauen, wenn ich eine vernünftige Infrastruktur habe. Also ich denke an S-Bahn, an U-Bahn, an andere Verkehrsmittel, die mich sehr schnell in die Mitte der Stadt bringen. Dann kann ich dieses Problem lösen. Dort stehen Grundstücke zur Verfügung. Da kann man dann, wenn man das dann will, eben auch sozialen Wohnungsbau machen und vor allen Dingen auch bezahlbaren Wohnungsbau. Ich würde nicht mehr das machen, was viele Städte in den 60er und 70er Jahren gemacht haben, indem sie also quasi Lagen gebaut haben, in dem nur sozialer Wohnungsbau stattgefunden hat. In Hamburg zum Beispiel Mümmelmannsberg, in Berlin Friedrichshain. Das sollte man nicht machen. Diese Durchmischung ist für mich gesellschaftspolitisch außerordentlich wichtig. Und ich finde auch, dass in solchen Quartieren ein Wohneigentum hineingehört. Und wenn man das vernünftig betreibt, kriegt man das auch vernünftig hin.
Wir sind da hier in Hamburg. Das Hamburger Modell scheint ja ganz gut zu funktionieren, oder? 10.000 Wohnungen pro Jahr, 3.000 geförderter Wohnungsbau. Funktioniert es in Hamburg?
Ja, also das ist tatsächlich so. Hamburg hat sehr viele Grundstücke nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern hatte auch noch viele Grundstücke, die mit sozialem Wohnungsbau gebaut werden können. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Wohnungsbau weniger von privaten Investoren gekommen ist, sondern eher von den öffentlichen Wohnungsbauerstellern wie die Saga zum Beispiel, Springhof, andere.
Das heißt, das Schlaraffenland für Entwickler ist das Modell am Ende doch nicht, oder wie?
Ist es leider nicht. Ich habe mich immer wieder angeboten, genau das zu tun, aber es ist mir leider bis heute nicht gelungen.
Vielleicht noch mal, vor 5 Jahren haben Sie der Morgenpost, glaube ich, mal ein Interview gegeben, 2015 war es, in dem Sie dem Hamburger Markt vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen eine Blasengefahr attestiert haben, dem Wohnungsmarkt. Würden Sie zu dieser Analyse heute noch stehen oder hat sich die Situation völlig verändert?
Die Situation hat sich verändert. Die Nachfrage nach Wohnraum, nach bezahlbaren Wohnraum ist so enorm groß. Die Diskussion darüber wird gerade ein wenig verdrängt wegen Corona. Ich habe aber auch an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn ich mit Politikern diskutiert habe, gewarnt und gesagt, diese Diskussion wird wiederkommen. Sie wird nach meinem Dafürhalten sehr viel schärfer werden, als sie noch vor 1 oder 2 Jahren war. Ich kann hier nur empfehlen, sich Gedanken zu machen, wie man dieses Problem lösen kann. Mein Ansatz wäre, die öffentliche Hand stellt Grundstücke zur Verfügung, auch privaten Investoren Grundstücke zur Verfügung, auf denen sie verpflichtet werden, öffentlich geförderten Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnungsbau zu errichten.
Das rechnet sich bei entsprechender Förderung?
Das rechnet sich auf jeden Fall. Ich gehe sogar so weit, ich benötige gar keine Förderung. Wir haben eine sehr, sehr komfortable Situation. Der Zinsmarkt ist auf dem niedrigsten Stand, seit ich zum Beispiel denken kann. Wenn wir 1% Zinsen haben, 1,5% Zinsen haben, kann ich zu öffentlich geförderten Mieten, Konditionen, Wohnungsbau bauen. Es kommt nur auf das Grundstück an. Das Grundstück darf halt eben nur einen bestimmten Preis ausmachen. Es muss erschlossen sein. Und dann kann ich ohne Förderung zu öffentlich geförderten Konditionen sozialen Wohnungsbau errichten.
Das ist eine, glaube ich, eine starke und nachvollziehbare Position. Der Markt als solcher ist ja wiederum so stark, dass er alle möglichen Akteure anzieht, die bestimmte Effekte bei der Grundstückspreisentwicklung dann wiederum nach sich ziehen. Sie sind seit 40 Jahren im Markt.
43
Jahren. Es gibt Konglomerate, ich sag mal Ado, Adler, Consus, die sind innerhalb von 3-4 Jahren entstanden. Muss man heute nicht viel dynamischer am Markt sein, um Erfolg zu haben?
Ja, also das Konstrukt, dass die Firmen hier das Businessmodell, das diese Firmen haben, ist von mir eher nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht so genau, wo die hinwollen. Eins kann ich jetzt schon sagen: Sozialer Wohnungsbau ist auf den Grundstücken, die die gekauft haben, nicht möglich.
Zum Abschluss mal noch eine ganz andere Frage, Herr Becken. Sie sind ja ehemaliger HSV-Aufsichtsrat. Wann sind wir denn wieder mit dem HSV in der Bundesliga?
Im nächsten Jahr.
Okay.
Wir haben jetzt 4 Spiele hintereinander gewonnen. Sowas gab es in Hamburg lange, lange, lange nicht mehr. Schade, dass ich nicht mehr Aufsichtsrat bin. Ich wäre es jetzt gerne gewesen in dieser Phase. Ich glaube daran, dass der HSV jetzt weiterhin sehr gut spielen wird. Ich glaube daran, dass sie nächstes Jahr aufsteigen.
Herr Becken, wir treffen uns in einem Jahr wieder und dann feiern wir vielleicht zusammen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war der Immobilieros-Podcast mit Dieter Becken von Immocom. Zu hören unter www.immobilieros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Michael Rücker.